Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr wieder Psalm 37 aufschlagen. Wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal auch schon waren, nämlich Psalm 37, Vers 4, da steht dieses Wort: Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Also es wird uns da geboten, wir sollen Lust am Herrn haben, wir sollen Freude an Gott haben. Man soll es richtig erleben, dass man sich an Gott freuen kann. Und im ersten Moment hört sich das manchmal für unser religiöses Denken so ein bisschen fast schon unverschämt an, so Lust am Herrn zu haben. Aber Gott möchte, dass wir unsere Freude bei ihm gewinnen. Er möchte, dass wir unser inneres Verlangen nach Wert, nach Bedeutung, nach Wertschätzung, aber auch dieses ganz praktische Erleben von Geliebtsein, dieses Erleben von Lust, von Freude, bei ihm uns holen, bei ihm stillen, weil er uns so sehr liebt. Er ist eben nicht nur ein ferner Gott oder ein Gott, der im Himmel ist und möchte, dass wir ihm gefälligst gehorchen, sondern er ist ein liebevoller Vater. Und so wie ein guter Vater sich freut, wenn seine Kinder kommen und zu ihm auf dem Schoß klettern und sich freuen, so möchte das Gott auch bei uns haben. Und wir haben uns das letzte Mal schon ein bisschen was dazu angeschaut, was das bedeutet. Aber ich möchte zum Anfang nochmal auf diese Verse eingehen. Ich lese nochmal vor, Vers 3 bis Vers 5. Da steht: Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und weide dich an Treue. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie der Mittag. Ich habe nämlich, wie ich darüber nachgedacht habe, noch mehr entdeckt, was da drinnen steht, und das möchte ich zum Anfang mitteilen, weil das etwas sehr Schönes ist, was da auch drinnen steht, was wir auch an anderen Stellen finden in der Bibel, aber eben da auch. Und das habe ich am Anfang gar nicht gesehen, aber das ist ja das Tolle, je mehr wir uns mit der Bibel beschäftigen, je öfter man auch über die Stelle nachdenkt und im Gebet sie bewegt, umso mehr kann einem Gott auch zeigen. Und lass uns jetzt nochmal durchgehen, weil das Schöne, was wir da sehen, ist, wie Gott uns auch helfen will, wenn wir im Glauben um Dinge bitten und feststehen, bis die Sachen kommen. Da heißt es am Anfang: Vertraue auf den Herrn. Also es fängt immer damit an, dass wir wissen, wir können Gott vertrauen. Und dann: Wohne im Land. Was ist das Land? Es war das verheißene Land. In einem Kommentar hieß es, das ist das Land der Verheißung gewesen. Also für uns gesprochen, wir sollen in diesen Verheißungen, die Gott für uns hat, wohnen, sie annehmen, uns darin niederlassen, im wahrsten Sinn des Wortes. Wenn du eine Not hast, dann kannst du schauen, was hat Gott mir verheißen? Wie möchte er dieser Not begegnen? Und diese Verheißung, die ich dann finde, dass Gott mein Friede ist, dass Gott mir Freude schenkt, dass Gott meine Gerechtigkeit ist, dass er mir vergibt, dass er mich heilt, dass er mich als ein Kind annimmt, in dieser Verheißung, die ich dann gefunden habe, die ich brauche für meine Situation, da kann ich mich niederlassen, da kann ich drinnen wohnen und mich dann weiden an der Treue, oder das Wort heißt auch Wahrheit, ich sinne über diese Treue und Wahrheit nach, und danach steht es dann: Gott wird mir das geben, was mein Herz begehrt. Und wir wissen manchmal, oder eigentlich schon fast im Normalfall, wenn wir Gott um Dinge bitten im Glauben und im Vertrauen, dann dauert es eine Zeit lang, bis das ins Sichtbare rüberkommt. Und manchmal ist das schwer, das abzuwarten, weil man hat Gott gebeten, man vertraut, er gibt mir es, aber man sieht es noch nicht. Und es ist eben dieser Unterschied. Ich glaube, ich hab's, aber ich sehe es noch nicht. Es dauert eine Zeit lang, bis das kommt. Die Bibel sagt, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Also solange du glaubst, dass Gott es dir gegeben hat, hast du es im Unsichtbaren, aber es dauert eine Zeit lang, bis du siehst mit deinen Augen. bis es wirklich durchgedrungen ist. Und Gott hat jetzt eine einzigartige Hilfe, dass wir feststehen können im Glauben, auch diese Zeit über, bis wir sehen. Und deswegen steht hier genau dazwischen, habe deine Lust am Herrn. Gott möchte, dass wir, während wir warten, dass das, wofür wir geglaubt haben, ins Sichtbare kommen, schon Lust und Freude uns von ihm holen. Sozusagen, wie das ein Prediger mal gesagt hat, ist der Segen vor dem Segen. Ich bitte Gott um etwas und während ich darauf warte, dass er das zustande bringt, darf ich mich schon an ihm freuen, darf ja, Lust haben an ihm, darf feststehen, voller Freude, weil ich mich an ihm freue, weil ich das erlebe, er schenkt es mir, aber vorher gibt er mir schon Freude, vorher erlebe ich seine Gegenwart, vorher erlebe ich das, wie er mich füllt, wie er mich sättigt und ich erlebe so viel Freude, dass dieses Bedürfnis schon fast wieder in den Hintergrund tritt, weswegen ich gebeten habe. Gott möchte uns sozusagen mit Freude füllen, während wir warten, noch bevor wir es sehen, schon die Freude uns geben. Und wir sehen dasselbe Prinzip in der anderen Stelle, die wir das letzte Mal gelesen haben, Jakobus 4, Vers 5 und 6. Da schreibt er, oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Er gibt aber desto größere Gnade. Deshalb spricht der Gott, widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So, wir lesen das, der Heilige Geist, der in uns wohnt, als Kind Gottes hast du den Heiligen Geist in dir wohnen, der hat ein eifersüchtiges Verlangen nach uns. Er eifert um uns. Er möchte uns mit seiner Liebe, mit seiner Gegenwart berühren. Er möchte unser Verlangen nach Liebe, nach Freude sättigen. Er möchte dafür sorgen, dass wir uns wohlfühlen. Und dann heißt es danach, er gibt aber desto größere Gnade und deswegen spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Also Gott gibt den Demütigen Gnade und widersteht den Hochmütigen. Und wenn du dir den ganzen Zusammenhang anschaust, ab Vers 1, was ist hier mit Hochmut gemeint? Das sind die Leute, die auf ihre eigene Stärke vertrauen, die den anderen beneiden, die sich streiten mit den anderen, die sich über die anderen erheben, wie es am Anfang des Kapitels heißt. Und den Demütigen schenkt Gott Gnade. Also Gnade ist immer eine praktische, konkrete Hilfe Gottes. Nicht nur so ein Tätscheln über den Kopf, so nach dem Motto, ja, ich fühle mit dir, sondern eine konkrete Hilfe Gottes. Und das gibt es den Demütigen. Und Demut heißt eben nicht, dass ich mich für gering und unwürdig halte oder klein oder unbedeutend, sondern die Demütigen, das sind die, die sich eben auf diese Weise von Gott lieben lassen, die Gott zur Quelle ihrer Lust machen. Die sagen, ich kann nicht und ich will nicht ohne deine Liebe leben. Ich öffne mich dafür, dass du mit deinem Eifer, ich öffne mich für dein Eifern um mich. Ich gebe den Raum, dass du mich mit deiner Liebe berühren darfst. Das ist die wahre Demut. Und wir lesen, dass der Heilige Geist hat ein eifersüchtiges Verlangen nach uns. Und dann, er gibt aber desto größere Gnade. Das steht in einem direkten Zusammenhang. Je mehr du dich von Gott lieben lässt, je mehr du diesem Verlangen des Heiligen Geistes Raum gibst, dich mit Liebe, mit Freude, mit Frieden zu füllen, desto mehr Gnade gibt er dir noch obendrauf. Also das ist so ein schöner Zusammenhang, den Gott eben zeigt. Er möchte, wenn wir Not haben, wenn wir ein Bedürfnis haben, er möchte es uns geben, aber er möchte schon vorher, bevor er das Bedürfnis stillt, unseren Verlangen nach Liebe, nach Gegenwart, nach Freude erfüllen, sodass wir da wirklich gesättigt sind, noch bevor wir die Gebetserhörung erfahren. So, und während wir im Glauben feststehen und er gibt uns dann auch das, worum wir gebeten haben. Das sagt er, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Und um das besser zu verstehen, was die Lust am Herrn ist, haben wir uns das letzte Mal noch zwei Stellen angeschaut, die ich auch kurz nochmal vorlesen will, die in diesem Zusammenhang dazugehören, was das bedeutet, Lust am Herrn zu haben. Also was das auch bedeutet, was dazugehört. Johannes 5, Vers 44, da sagt Jesus zu den Juden, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Was wir daraus sehen können, Gott möchte uns ehren. Gott möchte als dein Kind dir Ehre geben. Er will sie dir nicht vorenthalten, aber er möchte, dass du sie bei ihm suchst. Er möchte uns befreien von diesem Wettrennen, dass wir schauen, wie kann ich noch mehr Ehre, wie kann ich noch mehr Bedeutung, wie kann ich noch mehr Wert holen und wie kann ich mich da bei den Menschen beliebt machen, wie kann ich das schaffen, dass mein Name hochgehalten wird, sondern er möchte uns ehren. Und wenn wir nach der Ehre von Menschen streben, dann sperren wir uns in gewisser Weise direkt für seine Ehre aus. Andererseits, wenn wir in Situationen sind, wo wir stehen, wo wir merken, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen Zuspruch, ich brauche jetzt irgendwie, dass mir jemand sagt, ich bin wertvoll, wenn wir dann darauf verzichten, durch irgendwelche Tricks uns das von anderen Menschen zu holen, sondern zu ihm hinzugehen und zu sagen, Herr, du siehst das, ich brauche das jetzt. Ich spüre gerade ein Gefühl von Minderwertigkeit, von Mangel, von Unlust, von nicht geehrt sein und ich brauche jetzt einfach deinen Zuspruch, dann wird er uns das auch gerne geben. Und das möchte er auch. Und das ist manchmal eine Herausforderung für uns. Ja, manchmal, wie soll ich sagen, manchmal, wenn du predigst und du stehst vorne und du schaust so in die Gesichter und dann weißt du nicht, kommt das jetzt gut an oder kommt das nicht an? Und dann bist du so versucht, am Ende so auf verschiedene Leute zuzugehen und zu fragen, war das jetzt eine gute Predigt oder lag ich völlig verkehrt? Und ja, es ist jetzt nicht verkehrt, sich eine Rückmeldung zu holen, aber wenn es nur darum geht, dass ich das für meinen Wert mache, dann wäre das verkehrt. Und dann kann ich auch zu Gott gehen und das machen und sagen, okay, Gott, ich brauche jetzt das einfach, dass du mich ehrst und dass du mir sagst, wie es war und dass du mir Bestätigung gibst. Das gilt auch für die ganz normale Arbeit, das gilt auch für den Umgang mit unseren Freunden, mit Bekannten zu Hause, in der Ehe. Wir suchen das bei Gott und wir wollen, dass bei ihm unsere Ehre, dass er uns ehrt, dass er das uns sucht. Ja, wir verschließen uns nicht für eine Rückmeldung, wir verschließen uns nicht dafür, dass Leute uns auch Tipps geben, wie wir es besser machen können, aber wir suchen diese Bestätigung, diese Sättigung, diese Ehre bei Gott. Und manchmal ist das im ersten Moment schwierig, weil wir das so gewohnt sind, ich brauche das jetzt irgendwie eine Rückmeldung, weil ich meinen Wert daraus schöpfe, wie reagieren die anderen auf mich? Weil ich meinen Wert daraus schöpfe, sagt jetzt der Chef, dass die Arbeit gut war oder nicht. Und dann ist es die Herausforderung zu sagen, nee, ich suche jetzt bewusst meinen Wert nicht aus dem, was mein Chef sagt oder aus dem, ob mir jetzt die Dinge gelungen sind oder nicht, sondern ich suche meinen Wert bei Gott. Bei dem, was er über mich sagt, was er über mich denkt, was er mir vermittelt. Und diesen Gedanken haben wir ja noch gesehen, das war der dritte Vers in Jeremia 2, Vers 13. Da steht, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und das war so die Frage, und das ist immer noch die Frage, was ist jetzt wirklich meine Quelle? Und wo suche ich nach Ehre, nach Lust, nach Bestätigung? Also wo suche ich aktiv? Wo wende ich mich hin, wenn ich das brauche? Wo wende ich mich hin, wenn ich Anerkennung brauche? Wenn ich mich wertlos fühle? An wen wende ich mich? Wo gehe ich hin? Was mache ich dazu? Und Gott sagt, er möchte allein unsere Quelle sein. Er möchte die Quelle all seiner Kinder sein. Und es ist etwas, was passiert, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Die Bibel macht das ganz klar. Derjenige, der nicht Jesus als seinen Erlöser angenommen hat, der ist getrennt von Gott, er ist abgeschnitten von der Verheißung. Er hat keinen Zugang zu Gott. Aber in dem Moment, wo wir umkehren zu Gott, werden wir von neuem geboren, wir werden seine Kinder und Gott möchte unsere Quelle sein. Wir haben einen Zugang zu ihm. Und der Heilige Geist möchte uns diese Liebe, diese Wertschätzung von Gott vermitteln. Und wenn wir diese Erfüllung als Kinder Gottes dann noch erleben im Heiligen Geist, dann haben wir noch einen viel, viel direkteren Zugang, wo wir diese Wertschätzung erleben. Und da fordert uns Gott auf, wir sollen direkt zu ihm gehen, wir sollen ihn genießen, wir sollen seine Wertschätzung, seine Liebe genießen, indem wir diese Gemeinschaft pflegen mit ihm. Und Jesus hat ja gesagt, er hat den Heiligen Geist gesandt als seinen Stellvertreter, der ihn vertritt, ein Stellvertreter gleicher Art. So wie damals die Jünger zu Jesus gingen, können wir zum Heiligen Geist gehen und ihn bitten, dass er uns mit der Liebe erfüllt, in seine Gegenwart stehen. Wir haben ja diese wunderbare Verheißung im 2. Korintherbrief 3, dass wir, 3 Vers 18, dass wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen können und so verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Der Heilige Geist möchte unsere Augen öffnen, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen, dass wir das erleben und dadurch auch verändert werden. Wir können unsere Lust auch dadurch sättigen, das hatten wir auch schon das letzte Mal, aber ich lasse es mich nochmal kurz wiederholen, indem wir uns am Wort Gottes laben. Das Wort Gottes ist Nahrung, es ist lebendig, es ist voller Kraft, voller Heiligen Geist, voller Leben. Und wir können das erleben, was auch Jeremia gesagt hat, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens. Denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott, der Herrscher. Also wir dürfen das wirklich erleben, dass seine Worte zu unserer Wonne werden. Dass wir uns richtig danach laben. Dass uns, ja, wenn wir das Wort lesen, es so ist, wie wenn uns das Wasser im Mund zusammenläuft von einem guten Essen. Oder dass es so ist, wie wenn Gott direkt vor uns steht und uns das zuspricht. Ich hab dich lieb. Ich kenne dich. Ich halte dich. Und wenn wir anfangen, in diese Verheißungen hineinzugehen, zu schauen, wie ist Gottes Liebe zu uns? Was spricht er über uns? Welche Segnung hat er uns? Wie ist er? Was hat er für uns in Jesus getan? Wenn wir das immer mehr erkennen, auch wie Jesus ihn uns offenbart hat, als liebevoller Vater, das sättigt dieses Verlangen in uns. Das gibt uns Wert. Und David hat es gesagt im Psalm 119. Okay, ich weiß nicht, ob es David war, steht es nicht dort. Aber im Psalm 119 steht das: Mit meinen Lippen erzähle ich alle Bestimmungen deines Mundes. An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum. Über deine Vorschriften will ich nachsinnen und bedenken deine Pfade. An deinen Satzungen habe ich meine Lust. Dein Wort vergesse ich nicht. Du kannst hingehen und über das Wort nachsinnen und Freude empfinden. Und du kannst auch in Gottes Gegenwart gehen, indem du ihn lobst, durch die Anbetung, so wie wir es auch am Anfang hatten, indem du anfängst, Gott zu loben, ihn zu preisen, ihn anzubeten dafür, was er getan hat und wie er ist. Und dadurch tiefer hineinkommen, diese Erfahrung seiner Liebe zu dir, seiner Gegenwart. Wir beten ihn nicht an in erster Linie, weil wir jetzt irgendwas von ihm wollen, sondern wir beten ihn an, weil er so gut zu uns ist. Aber indem wir ihn anbeten, begegnen wir seiner Liebe. Lasst mich noch zu einigen Beispielen kommen. Was kann ich tun, wenn ich mich leer ungesättigt, wenn ich mich ungeliebt, wenn ich mich niedergeschlagen fühle? Ja, wir wollen Gott zu unserer Quelle machen. Wir wollen nicht zu anderen Quellen gehen, sondern zu Gott. Und ein Beispiel dafür ist David. Und da möchte ich euch einen Psalm von ihm vorlesen, Psalm 63. David war ja jemand, der wirklich Gottes Nähe kannte, der Gottes Gegenwart kannte. Das erste Mal, wo David in die, wie soll man sagen, öffentlich sichtbar wurde, war, als der König Saul jemanden brauchte, weil er immer so von einem bösen Geist bedrückt war. Und dann haben sie gesagt, okay, wir kennen da jemanden, der ist bekannt dafür. Wenn der Gott anbetet, dann kommt Gottes Geist, dann kommt Entspannung, dann kommt die Gegenwart Gottes. Und das kann dir Ruhe schenken, wenn dich dieser böse Geist plagt. Und haben ihn geholt an den Hof des Königs, dass er vor dem König Gott gelobt hat mit seiner Harfe und ihn gepriesen hat, immer wenn der König sich niedergeschlagen gefühlt hat. Dann hat David angefangen, oder der König hat ihn geholt, dann hat er gesungen, dann hat er Gott gelobt und die Gegenwart Gottes kam und der König hat Erleichterung verspürt. Also David war jemand, der viel Zeit mit Gott verbracht hat, und ihn hat das durchgetragen in seinem Leben, weil er hat viele Verheißungen von Gott bekommen, aber es hat lange gedauert, bis er das auch gesehen hat. Und im Psalm 63 sehen wir so seinen Umgang mit Gott. Und es kann auch für uns eine Hilfe sein, wie kann ich in Gottes Gegenwart treten, wie kann ich meinen Hunger an Gott, meine Lust stillen lassen von Gott. Also Psalm 63 ab Vers 2. Da schreibt David: Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Und mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Denn du bist mir zur Hilfe geworden, und im Schatten deiner Flügel kann ich jubeln. Meine Seele hängt an dir, und deine Rechte hält mich aufrecht. Schauen wir es uns nochmal etwas genauer an. Er fängt damit an, dass er sagt, meine Seele dürstet. Ich schmachte, ich brauche jetzt etwas, meine Seele ist ungesättigt sozusagen. Sie braucht jetzt irgendwie etwas, was sie wieder sättigt. Und dann sagt er, ich suche nach Gott. Nur du, Gott, bist der, der diesen Hunger, diesen Durst in meinem Innern wirklich stillen kann, dieses Verlangen meiner Seele stillen kann. Er richtet sich aus und sagt, ich schaue nach dir. Ich wende mich nicht woanders hin, ich versuche nicht durch andere Leute oder durch Erfolg oder durch Ablenkung oder durch Drogen oder durch irgendwas anderes mein Verlangen zu stillen, sondern ich wende mich jetzt an dich. Und Vers 3 sagt er, ich schaue nach dir im Heiligtum, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Das Heiligtum war damals der Ort, wo Gottes Gegenwart wohnte. Und immer wenn ich in den Psalmen das lese, dass da steht, sie gingen hinauf zum Heiligtum oder sie gingen ins Heiligtum, ist das für mich ein Hinweis, dass sie in Gottes Gegenwart treten wollten. Und für uns als Christen ist das so ein Bild dafür. Wir können in Gottes Gegenwart bewusst treten, indem wir anfangen, ihn anzubeten, indem wir uns ausrichten nach ihm. Als Kind Gottes hast du Gott in dir wohnen. Also du musst nicht erst suchen, du musst nicht irgendwo hinlaufen, um in Gottes Gegenwart zu treten. Aber bloß weil Gott da ist, hast du noch nicht unbedingt eine tiefe Gemeinschaft mit ihm. Du kannst mit jemandem im selben Zimmer sitzen, ohne dass ihr jetzt Gemeinschaft miteinander habt. Und darum ist es wichtig, und das ist dieses Bild für mich immer, dass ich mich dann bewusst Gott zuwende. Und dieses ganze Wort für Anbetung im Alten Testament steht oft so das Angesicht suchen für Anbetung. Und das drückt das für mich so aus. Ja, wenn ich Gott anbete, dann ist Gott da, aber ich wende mich bewusst ihm zu, ich schaue in sein Angesicht hinein. Ich richte mich ganz bewusst auf ihn aus. Und das hat David gemacht. Er trat in Gottes Gegenwart, er suchte ihn, und dann die nächsten zwei Verse heißt es, er hat ihn gepriesen, er kam mit Lobpreis hinein. Und in Vers 6 heißt es dann, seine Seele wurde gesättigt wie von Mark und Fett. Unser Denken ist das nicht mehr so, aber früher war Mark und Fett das Beste am Fleisch. wir versuchen eher Mark und Fett zu vermeiden und nur das Fleisch zu haben, aber damals war Mark und Fett das Beste, weil man brauchte mehr Energie und vom Geschmack ist es auch besser, wenn du ein fettreiches als ein fettarmes Fleisch hast. Und er sagt eben, vom Besten wird meine Seele gesättigt. Und wie wird sie gesättigt? Das kommt in den nächsten Versen. Sie wird gesättigt, wenn ich nachdenke. Er hat nachgedacht über Gott, über seine Hilfe, über seine Verheißungen, über seine Art. Und dann hat er angefangen zu jubeln. Ja? Erinnert sich, du bist mir schon mal zur Hilfe geworden. Und im Schatten deiner Flügel, ja, in der Geborgenheit bei dir, kann ich anfangen zu jubeln. Und als er das gemacht hatte, wurde seine Seele gesättigt. Und in Vers 9 steht noch eine sehr interessante Sache. Meine Seele hängt an dir, oder wörtlich, meine Seele hängt hinter dir her. Und deine Rechte hält mich aufrecht. Die Folge, dass seine Seele so gesättigt war, das war, dass sie sich wie an Gott geklammert hat, festgehalten hat. Sie hat sich immer mehr auf Gott ausgerichtet. Sein ganzes Inneres hat sich immer mehr auf Gott ausgerichtet. Er wurde von Gott aufrechterhalten innerlich, nicht aus eigener Kraft. Er hat das erlebt, Gott hält mich aufrecht. Gott sättigt meine Seele. Er richtet mich aus. Und er hat es immer wieder getan. Und das hat ihn gestärkt, das hat ihn durchgetragen. Weil wenn wir uns das anschauen, David hatte manche Probleme in seinem Leben, für die er nichts konnte. Und in 1. Samuel 30 sehen wir sozusagen den Tiefpunkt seines Lebens. Und bevor ich das jetzt aufschlage, lass mich das kurz zusammenfassen. David hat die Verheißung bekommen, dass er König von Israel wurde. Er wurde gesalbt. Und dann sehen wir so in seinem Leben, wie so diese Verheißung Gottes, wie so sozusagen diese Berufung Gottes anfing sich zu erfüllen. Ja, die ersten Schritte, er hat Goliath besiegt. Er war erfolgreich in den Schlachten dann für Saul. Er hat die Tochter des Königs geheiratet. Ja, kann man so sagen, so Gott hat sozusagen den Weg erfüllt, ja, dem Verheißen, dass er mal König wird, obwohl er ja mit dem König nicht verwandt war. Aber er hat ihn dann hineingeführt. Er hat die Tochter des Königs geheiratet. Der Thronerbe, also der älteste Sohn von König Saul, der Jonathan, hat sogar dann mal gesagt, ich sehe, dass Gott dich als König berufen hat und ich bin glücklich, wenn ich mal als Zweiter hinter dir dienen darf. Also man eigentlich sozusagen, Gott hat ihn gesalbt, er hat ihn berufen und es schien so alles, wie wenn es so sich erfüllt. Und dann plötzlich stellen sich Menschen gegen Gottes Plan, der König Saul, und er muss fliehen, er wird verfolgt, der König versucht ihn umzubringen, er versteckt sich im eigenen Land und der König Saul jagt ihm ständig immer wieder nach. Und David weigert sich dann auch, sich selbst zu helfen. Er hat mehrere Gelegenheiten, wo er den König hätte töten können und sagt, nein, ich töte nicht den König, ich versuche nicht Gott nachzuhelfen. Ich vertraue darauf, dass Gott es zustande bringt. Aber weil der König ihm so nachsetzt, muss er dann sogar zu den Feinden fliehen und dann wird er erkannt bei einem der feindlichen Könige, den er vorher als Heerführer ein paar Mal geschlagen hat und dann, um sich zu retten, die einzige Chance war dann, dass er sich wahnsinnig gestellt hat, die Augen verdreht, den Speichel in den Bart hat fließen lassen, so getan hat, wie wenn er wahnsinnig wäre, musste fliehen, hat dann Undank erlebt, manche Farmer beschützt, ja, manche Bauern damals, und hat dann aber von ihnen keinen Dank erlebt und durfte sich dann irgendwann bei einem der feindlichen Könige tatsächlich niederlassen und sollte dann, und das ist die Situation, er sollte dann mit dem Heer des Königs ausziehen gegen Israel, gegen sein eigenes Volk. Und er hat sich mit versammelt, also es waren so mehrere Könige, mehrere Leiter dieses Volkes, und die haben ihr Heer versammelt an einem Ort. Und David ist auch losgezogen mit seinen Männern. Er hat so 300 Männer um sich versammelt, die auch so alle auf der Flucht waren. Viele davon, weil sie tatsächlich Verbrecher waren, waren auf der Flucht und haben sich dann mit ihm, dem Ausgestoßenen, versammelt. Es ist auch interessant zu sehen, wie Davids Art, Gottes Gnade zu erleben und zu holen, dann auch die Männer verändert hat. Auf jeden Fall, sie haben sich dort versammelt und dann haben die anderen Könige gesagt, nee, wir vertrauen ihm nicht. Also wir ziehen gegen den König Saul, dem er früher gedient hat, und im Endeffekt, wenn der mit uns kämpft, vielleicht fällt er uns in den Rücken. Haben gesagt, nein, wir wollen nicht, dass du mitziehst. Und dann durfte er wieder zurückkehren zu seiner Stadt, wo er inzwischen gewohnt hat. Und dann kommen sie dorthin und dann haben andere Feinde das ausgenutzt, haben gesehen, okay, alle Männer sind abgezogen in den Krieg und haben die Stadt überfallen, haben sie niedergebrannt, haben alle Frauen und Kinder gefangen genommen und weggeführt. Und David kommt da an mit seinen Männern, 600 Männer, und sie sind völlig erschüttert. Und dann heißt es so schön, da erhoben David und das Volk, das bei ihm war, ihre Stimme und weinten, bis sie nicht mehr weinen konnten. Von früh bis abends geweint. Und auch David, seine zwei Frauen wurden weggeführt. Und dann heißt es weiter, und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Es kam ein Unglück, sie haben einen Schuldigen gesucht und wollten David steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Und wie fing David an? Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. In dieser Situation, wo alles zusammengebrochen ist, wo er im absoluten Tiefpunkt ist, wo sich die Leute gegen ihn gewandt haben, wo seine Frauen gefangen weggeführt wurden. Es war damals nicht so nobel wie heute die Kriege, obwohl die auch nicht nobel sind. Also in diesem Moment hat er es geschafft, sich im Herrn zu stärken. Und das hat er nur geschafft, weil er das vorher auch schon, denke ich, immer wieder praktiziert hat, weil es sein Lebensstil war, zu reagieren auf Probleme, sich im Herrn zu stärken, zu Gott zu gehen, zu sagen, ich bin am Ende, aber du hast versprochen, dass du bei mir bist. Ich brauche jetzt deine Stärkung, ich brauche jetzt, dass du meine Quelle bist, dass du mich neu stärkst, dass du mich neu aufbaust. Und nachdem er sich gestärkt hat, steht dann, hat er den Priester geholt, dass er ihm ein Gewand bringt, ein priesterliches Gewand, und er hat den Herrn befragt und der Herr hat ihm dann gesagt, wie er den Feind nachjagen soll. Und sie haben tatsächlich es geschafft, nicht nur die Feinde zu besiegen, sondern sie haben alles zurückbekommen. Kein einziger von den Frauen, Kindern und wurde getötet, und sogar das Materielle, was sie geraubt haben, haben sie alles zurückbekommen. Und wir wissen nicht, wie sich David im Herrn gestärkt hat, aber wir wissen aus manchen Psalmen von ihm auch, dass er auch in Bedrängnis dieselben Sachen gemacht hat. Und ich möchte zum Schluss noch ein Psalmbeispiel davon vorlesen, Psalm 86. Das ist so ein Gebet von David, was auch, wo er in Bedrängnis war. Da schreibt er, neige Herr dein Ohr, erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin fromm, rette deinen Knecht, der auf dich vertraut. Du bist doch mein Gott, sei mir gnädig, Herr, denn zu dir rufe ich den ganzen Tag. Erfreue die Seele deines Knechtes, denn zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele. Denn du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit, groß an Gnade gegen alle, die ihn anrufen. Herr, höre mein Gebet, horche auf die Stimme meines Flehens. Am Tag meiner Bedrängnis rufe ich dich an, denn du erhörst mich. Keiner ist wie du, Herr, unter den Göttern, nichts gleich deinen Werken. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen verherrlichen, denn groß bist du und tust Wunder, du bist Gott, du allein. Wenn man es erstmal so liest, denkt man, okay, eine gewisse Bedrängnis war da, aber er konnte sich ausrichten auf Gott. Aber wenn man den Psalm weiterverfolgt, merkt man, dass das schon eine große Bedrängnis gewesen sein muss. Und vielleicht war das auch diese Situation. In Vers 14 schreibt es dann, Gott, Übermütige sind gegen mich aufgestanden. Die Rotte der Gewalttätigen trachtet nach meinem Leben. Und sie haben dich nicht vor sich gestellt. Wirke du an mir ein Zeichen zum Guten, dass die, die mich hassen, es sehen und beschämt werden, weil du mir geholfen und mich getröstet hast. Also er war da in einer Situation, wo Leute gegen ihn aufstanden, sich gegen ihn zusammenrotteten, Und er spürte das, dass er in einer Situation ist, wo er elend, wo er arm ist, wo er den ganzen Tag geschrien hat zu Gott in Verzweiflung. Aber dann fängt er wieder an, sich daran zu erinnern. Er sagt, du bist gut, du erhörst mich. Ich rufe zu dir am Tag der Bedrängnis, denn du erhörst mich. Fängt an, ihn zu preisen, fängt an, sich daran zu erinnern, fängt an, sich auszustrecken und wird gestärkt. Und so können wir das auch machen, wenn wir in solchen Situationen sind, wo wir merken, so, es geht alles schief, dann können wir uns bei unserem Gott stärken. Da können wir nach ihm suchen und in seine Gegenwart gehen. Und es, wozu ich euch ermutigen will, ist es nicht erst anzufangen zu lernen in der Not, sondern schon vorher sich das immer wieder anzugewöhnen, zu sagen, Gott, ich komme zu dir, ich stärke mich bei dir, ich brauche jetzt deine Liebe, ich brauche jetzt deine Nähe, ich brauche jetzt, dass du mich stärkst, dass du mir Gutes tust. Und wenn du nicht weißt, wo du anfangen kannst, nimm dir einfach die Zuspruch, die Bestätigung, die Gott dir, die Jesus dir in seinem Wort gibt. Zum Beispiel Johannes 10, Vers 28, wo Jesus verspricht, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Dass du dir das festhältst. Niemand kann mich aus Gottes Hand reißen. Oder diese Verse aus Römer 8, dass wir darüber nachsinnen, dass man sich das dann zuspricht. Gerade in solchen Situationen, wo es uns schwerfällt, dass wir dann sagen, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf mich wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, meinem Herrn. Und wenn du den ganzen Abschnitt abschaust, das sind so richtig so vertrauensvolle Aussagen zu Gott. Wenn wir darüber nachsinnen, können wir das erleben, wie Gott dadurch zu uns redet und wie er uns dadurch stärkt und wieder aufbaut. Wo steht, wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mit Jesus will er dir auch alles andere schenken, was du brauchst. Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der verdammt? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wenn du die Erlösung in Jesus angenommen hast, dann ist alle Verdammnis zu Ende. Und wenn die Verdammnis wieder auftritt, wenn der Ankläger kommt und dich verdammen will für Dinge, die du früher getan hast, dann kannst du sagen, nein, Christus ist für mich gestorben und er ist auferweckt. Er sitzt zur Rechten Gottes, er hat all meine Schuld getragen und in ihm habe ich Vergebung. Und wenn du es noch nicht hast, dann nimm sie dir heute. Also, das hört sich vielleicht etwas radikal an, nimm sie dir heute, aber der Hintergrund ist, Gott hat Jesus gesandt, Jesus hat alle Schuld getragen, er hat die Erlösung bewirkt, er hat die Versöhnung bereitgestellt. Gott streckt durch Jesus die Hand aus zu jedem Menschen auf dieser Erde und sagt, lass dich mit mir versöhnen, ich habe alles getan, du musst nur noch Ja sagen, du musst nur noch einschlagen. Lass dich von mir heilen, lass dich von mir als Kind annehmen. Er lädt uns ein. Und das ist auch die gute Botschaft. Die gute Botschaft lautet eben nicht, du musst dich verbessern, sondern die gute Botschaft lautet, Gott hat alles getan, er macht dich zu seinem Kind, er verändert dich dadurch. Er hat die Strafe getragen und er bietet dir gutes und ewiges Leben an. Und dann steht da sogar noch, in all diesen Nöten, ja, die er da aufführt, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Gott möchte uns helfen, zu überwinden in all unseren Nöten. Und das ist das Schöne, was auch in diesem Aspekt steckt, Lust am Herrn zu haben und es als Lebensstil einzuüben, dass man sagt, ich will meinen Mangel, ich will meine Ehre, ich will meine Lust, ich will meine Freude allein an Jesus stillen, an Gott stillen, in seiner Gegenwart stillen. Weil das hilft mir dann auch, wenn ich in Zeiten bin, wo ich in Not gerate und im Glauben aufstehen will dagegen und auf den Verheißungen Gottes stehen will und erleben will, dass er mir heraushilft, dann erlebe ich, dass während ich darauf warte, dass sich die Situation ändert, ich schon Gottes Liebe und seine Gegenwart erlebe und mir das hilft, festzustehen und mich auf Gott auszurichten. Und das ist das, was ich euch heute sagen wollte. Lasst euch da ermutigen, geht hinein in Gottes Gegenwart, macht ihn zu eurer Quelle. Und wenn ihr das merkt, ich brauche jetzt was, dann geht zu ihm hin und sagt, Herr, du merkst, ich bin gerade in einer Situation, wo ich mich nicht gut fühle, wo ich an mir selbst zweifle. Ich brauche das jetzt, dass du mir einen Zuspruch gibst, dass du mich berührst mit deiner Liebe und deiner Gegenwart. Und er möchte es euch geben. Okay, lasst mich noch zum Abschluss beten. Na Herr, ich danke dir, dass du so radikal viel besser bist, als unser Bild von dir eigentlich ist. Herr, dass du sogar willst, dass wir unsere Lust, unsere Freude an dir stillen. Dass du uns ehren willst. Dass du es willst, dass es uns gut geht. Und dass du uns schon in der Not, noch bevor wir das erleben, wie du die Not wendest, in dieser Zeit auch mit deiner Liebe und deiner Gegenwart berühren willst, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du uns dazu hilfst, einen Lebensstil zu entwickeln, Herr, wo wir uns beständig unsere Lust bei dir stillen, wo wir uns beständig an dir erfreuen, wo wir beständig in deiner Gegenwart diese Freude erleben. Und Herr, führt uns da noch viel, viel tiefer hinein. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns diese Wahrheit lebendig machst, dass du uns erinnerst in solchen Situationen, wo wir ja am Boden liegen oder wo wir unsere Lust woanders stillen wollen, dass du uns dann lockst und sagst, nein, komm zu mir, ich will deine Quelle sein, aus der du trinkst. Ich will den Mangel in dir stillen. Ich will dich beschenken. Halleluja. Und ich segne euch in Jesu Namen mit diesem Erleben von Gottes Liebe und von Gottes Gegenwart. So wie schon Paulus hat gesagt, gesegnet mit der Liebe Jesu, mit der Gnade des Vaters, mit der Gemeinschaft des Heiligen Geistes in Jesu Namen. Amen.